Triple Double, der NBA Talk.
Mit dem Basketball-Experten Felix Amrain.
Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Die Trade Deadline ist etwas mehr als eine Stunde vorbei und noch schlagen sich alle Beobachter die Hände über den Kopf zusammen. Was war das für eine turbulente Trade Deadline und was haben die Cleveland Cavaliers da heute nur gemacht und sich dabei gedacht? Darüber sprechen wir jetzt und darüber spreche ich jetzt mit unserem Moderator der Sendung Triple Double mit Felix Amrain. Hallo Felix.
Hallo Andreas.
Erstmal, bevor wir überhaupt auf die ganze Trade Deadline und auf die Trades zu sprechen kommen, das war eine turbulente Deadline heute.
Ja, ich saß noch so ein bisschen auf Arbeit und habe noch so die ein oder andere Sache erledigt und dachte, naja, gucken wir mal, was so passiert. Die letzten Jahre waren jetzt nicht so super spektakulär und auf einmal krachen die Cleveland Cavaliers gefühlt mit dem Panzer durch die Haustür und stellen erstmal alles auf den Kopf. Und ab da, ja, ging es dann noch ein bisschen turbulent weiter. Es war dann aber auch klar, dass es sich zum Ende hin beruhigen wird, denn so konnte es ja nicht weitergehen. Aber wir haben auf jeden Fall was, worüber wir reden können.
Wir haben auf jeden Fall etwas, worüber wir reden können. Und wir lassen uns einfach mal die letzten Stunden hier aufarbeiten, die heute die Trade Deadline bestimmt haben. Und es ging los. Und das waren tatsächlich dann die Cleveland Cavaliers, die damit losgelegt haben. Um 18.42 Uhr deutscher Zeit haben die Cleveland Cavaliers einen großen Trade gemacht mit den LA Lakers. Sie haben Isaiah Thomas, Channing Frye und ihren Erstrundenpick 2018 zu den Los Angeles Lakers geschickt für Jordan Clarkson und Larry Nance Jr. Adrian Wojnarowski war der Erste, der das berichtet hat. Eine Washbomb ging durch den ging durch das Internet beziehungsweise durch die Gazetten, die über die NBA berichten. Was war dein erster Gedanke, als du diesen Trade gehört hast? Ich meine, Isaiah Thomas ist eine große Enttäuschung im Trikot der Cleveland Cavaliers gewesen, aber dass man jetzt dann doch hier so diesen Trade durchführt, der hat mich dann doch etwas fassungslos zurückgelassen. Wie ging es dir?
Ja, ging mir nicht so viel anders. Also man muss ja dazu sagen, dass Isaiah Thomas und die Cleveland Cavaliers ein einziges Missverständnis war, das natürlich irgendwie von Kyrie Irving erzwungen wurde. Und letzten Endes ja, sind die Cleveland Cavaliers mit ihm auf dem Court halt 15,5 Punkte schlechter gewesen als ihr Gegner, also vorausgesetzt LeBron James stand auch noch auf dem Court. Also defensiv waren die Cleveland Cavaliers mit Isaiah Thomas tatsächlich noch mal schlechter, als sie es ohnehin in dieser Saison waren. Es ist das ja schlechteste Rating, das ein Spieler in den letzten 20 Jahren gekriegt hat. Insofern war auch klar, okay, Isaiah Thomas ist nicht unantastbar, aber dass sie dann ja derart dann da zuschlagen und quasi den Los Angeles Lakers jetzt auf der anderen Seite die Tür sperrangelweit aufgemacht haben, dass die zwei Max-Contracts in der Free Agency im Sommer abschließen können. Das ist das, was eigentlich überrascht. Dass sie Isaiah Thomas abgeben, dass sie Channing Frye abgeben, dass sie obendrein dann auch noch diesen Nummer 1-Pick loswerden. Okay, das ist irgendwie alles noch verständlich. Aber sie nehmen eben verdammt viel Gehalt auch von den LA Lakers weg, holen mit Jordan Clarkson und Larry Nance Jr. Sicherlich keine blinden Spieler. Jordan Clarkson als zweitproduktivster Bankspieler dieses Jahres hinter Lou Williams. Also durchaus jemand, der vielleicht die Bank der Lakers, der Cavaliers beleben kann. Aber eben auch jemand, der eine Menge Geld kostet. Und das eben nicht nur in diesem Jahr. Und damit, ich hatte es gerade schon gesagt, den Lakers jede Menge Handlungsspielraum verschafft. Und ja, ich habe es schon gesagt, mir ging es ähnlich wie dir. Ich war im ersten Moment sehr fassungslos und bin es ein Stück weit auch immer noch.
Also wir müssen ja mal festhalten, die Cleveland Cavaliers haben in dieser Saison nicht wirklich überzeugen können. Sie haben, ich glaube, in den letzten 8 Spielen, die sie im nationalen TV übertragen worden ist, durchschnittlich mit 18 Punkten verloren und haben zwischendurch wirklich absurde Niederlagen aneinandergereiht. Dass sie etwas tun würden, ich glaube, das war klar vor dieser Trade-Deadline, aber dass sie dann wirklich so das Haus ausfegen und es blieb ja nicht bei diesem Trade für Isaiah Thomas und Channing Frye, beziehungsweise dass man Larry Nance Jr. und Jordan Clarkson bekommt, weil 20 Minuten später hat man dann ja noch Rodney Hood von den Utah Jazz und George Hill von den Sacramento Kings geholt und Sacramento bekam dann von Cleveland Joe Johnson, beziehungsweise Iman Shumpert. Und Utah bekam Jay Crowder und Derrick Rose. Also da hat man ja gleich weitergemacht und man hatte das Gefühl, hier ist kein einziger Spieler, bis auf vielleicht LeBron James und Kevin Love, vielleicht noch mit Abstrichen, sicher vor diesem Ausverkauf. Das ist halt das, was mich so komplett fassungslos zurücklässt. Was ist in die Leute gefahren da?
Ja, das ist die große Frage. Es ging mir ähnlich wie dir. Das Problem, wenn ich vorher hätte irgendwie prognostizieren müssen, was werden die Cleveland Cavaliers machen, dann hätte ich mit so einer Aktion wie letztes Jahr gerechnet. Sie holen zwei, drei Spieler mit Erfahrung, sie holen jemanden, mit dem sie sich dann bessere Chancen auf die Meisterschaft ausrechnen, aber nicht, dass die irgendwie den kompletten Kader auf einmal auf links drehen. Also wenn man sich vorher den Depth-Chart angeguckt hat, da stand eben als Point Guard Isaiah Thomas, Derrick Rose, Calderon und Perantis. Ja, Isaiah Thomas und Derrick Rose sind weg, auf der Shooting Guard Position Dwayne Wade, Iman Shumpert weg, auf der Power Forward Position Jay Crowder, Channing Frydeck. Die haben im Prinzip die Position, wo sie mehr als drei Spieler hatten, da haben die gnadenlos ja ausgefegt, wie du es gerade genannt hast. Und das ist was, das kam schon sehr, sehr überraschend, dass sie eben ja beispielsweise ja vielleicht eben, Entschuldigung, jetzt ist hier gerade ein bisschen der Faden bei mir weg gewesen, dass sie ja diesen zweiten Trade einfädeln, dass sie jemanden wie Hood oder wie Hill holen, das war was, das hätte ich mir eben vorstellen können. Rodney Hood, natürlich verletzungsanfällig, kommt jetzt aber gerade zurück. Wenn er da war, war er gut in dieser Saison, kostet nicht übermäßig viel. George Hill ist natürlich auch ein Brett, also kostet 20 Millionen diese, kostet 19 Millionen nächste Saison. Du baust dir natürlich komplett jegliche Handlungsfähigkeit im Sommer irgendwie zu, aber das waren irgendwie Trades, die habe ich erwartet. Diese Los Angeles Lakers Trades, die haben mich deutlich mehr verwundert letzten Endes als dieser 3-Team-Trade, den sie da eingefädelt haben mit Utah, mit Sacramento. Ja, aber dass sie wirklich dann beides eben über die Bühne bringt, dass sie den kompletten Kader da einmal umkrempeln, das ist schon sehr, sehr überraschend. Und eben, ich hatte es gerade schon so ein bisschen angedeutet, was sie damit eben auch bewirkt haben. Also zum einen die Lakers in eine unfassbare Position bringen und zum anderen sich selber eben ja quasi komplett zubetonieren. Das ist das, was mich so völlig ratlos zurücklässt. Sie haben jetzt, wenn sie tatsächlich LeBron James halten sollten im Sommer, und das steht ja jetzt auf einmal völlig in den Sternen, und darüber hinaus womöglich dann eben auch noch ja den auslaufenden Vertrag von Rodney Hood womöglich wieder aufnehmen, dann stehen die auf einmal bei einem Gehaltsgefüge von 150 Millionen US-Dollar. Und das, wo die ja Salary Cap wahrscheinlich irgendwo so bei 100 Millionen gedeckelt ist. Also es ist unfassbar, was Cleveland sich da gedacht hat. Und das eben vor dem Hintergrund, dass sie jetzt natürlich erst in die heiße Phase der Saison gehen, aber eben sich quasi komplett neu einspielen müssen, wirklich ernsthafte Konkurrenz im Osten durch gleich zwei Teams haben und dann natürlich da drüben im Westen drei Teams lauern, die sie in den Finals alles andere als im Vorbeigehen schlagen würden, wenn sie denn da hinkommen. Für mich gleicht das so ein bisschen dem Himmelfahrtskommando, wenn ich ehrlich bin.
Aber verbaut man sich da nicht eventuell die Chancen, weil man sagt, okay, wir haben uns jetzt die Chancen im Sommer verbaut, verbaut man sich da nicht eventuell dann auch die Chance zu sagen, okay, LeBron, wir können dir ein championship-fähiges Team dann auch noch für die nächsten Jahre anbieten?
Ja, das ist ehrlich gesagt so ein Problem, dass ich mich, als ich nach Hause lief und diesen ersten Trade gesehen habe, habe ich überlegt, wo denn eigentlich die ganze Sache mal anfing, richtig schief zu laufen. Weil als LeBron zurückkam, war mit Kyrie Irving einer der jungen, aufstrebenden Stars in der NBA an seiner Seite. Es war natürlich immer nie klar, wird es funktionieren, wird es nicht funktionieren. Jetzt im Nachhinein wissen wir, okay, hat nicht funktioniert. Aber sie haben halt oftmals auch in solchen überstürzten Aktionen alte Spieler geholt, haben Veteranen an seine Seite gestellt, haben dafür dann mitunter eben auch Picks abgegeben und haben es nicht gemanagt gekriegt in den letzten Jahren, meiner Meinung nach. Zum einen den Status quo gut zu konservieren oder vielleicht auch zu verbessern, ohne gleichzeitig die komplette Zukunft in Frage zu stellen. Und das ist jetzt gerade dieses Mal eben auch wieder passiert. Man hat für vermeintlich kurzfristigen Erfolg, wir müssen gucken, ob er sich einstellt, auf jeden Fall seinen Nummer 1 Pick erstmal weggeworfen. Gut, sie haben den Pick der Brooklyn Nets behalten und mussten sie ihn ja dann auch behalten. Sie durften ihn ja dann nicht mehr traden, nachdem sie ihren abgegeben hatten. Aber die Frage ist eben, zu welchem Preis? Und wenn LeBron James, man stelle sich es vor, im Sommer tatsächlich nicht bei den Cleveland Cavaliers unterschreibt, was war das dann alles wert?
Ja, das ist eine gute Frage. Was war das dann alles wert? Und wir werden das in den nächsten Wochen natürlich beobachten und in den nächsten Monaten. Aber glaubst du denn, dass so ein general überholtes Team, und wir haben über Dwayne Wade und den Trade nach Miami zurück, haben wir noch gar nicht gesprochen, glaubst du denn, dass dieses Team relativ schnell wieder zusammenfindet zu einem Team, zu einem wirklichen Team? Weil das, was in den letzten Wochen dort gespielt hat, das kannst du ja nicht als Team bezeichnen mit diesen hohen Niederlagen, die Cavaliers zwischendurch hinnehmen mussten. Können die sich schnell einspielen, diese Jungs, die jetzt da sind?
Ja, das ist die große Frage. Also ein Team war das auf keinen Fall, da stimme ich dir absolut zu. Gegen die Orlando Magic mit 21 zu führen und dann mit 20 Krachen zu verlieren, das ja, schaffen die wenigsten und das mit einem LeBron James auf dem Feld. Also das war schon beeindruckend und das ist ja nicht die einzige Niederlage, die derart vonstatten ging. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das irgendwie besser wird. Sie müssen die Defense in den Griff bekommen und man sagt ja gemeinhin, dass eine Defense eben nicht im Vorbeigehen ja, justiert werden kann. Natürlich, sie haben mit Isaiah Thomas haben sie eine Schwachstelle abgegeben. Sie haben mit Hill jemanden geholt, der eben die beiden Guards verteidigen kann. Aber ich fürchte, dass wir in den nächsten Wochen bis zum, ja, das All-Star-Game steht ja quasi unmittelbar vor der Tür, aber dass wir vielleicht auch in der Zeit danach erstmal womöglich ganz viel Hero Ball von LeBron James sehen werden, damit sich dahinter die Mannschaft irgendwie finden kann. Sie haben mit Kevin Love eben ihren zweiten Anker aktuell nicht zur Verfügung. Sie, ja, kämpfen jetzt hier irgendwie darum, das Team zusammenzustückeln, das sie jetzt beisammen haben. Natürlich, sie haben Athletik bekommen durch die beiden jungen Lakers-Spieler. Sie haben Erfahrung und Defensivverhalten aus Sacramento bekommen. Sie haben einen ordentlichen Bankspieler mit Rodney Hood bekommen. Das ist alles schön und gut. Auf dem Papier liest sich das erstmal gut und auf dem Papier sind sie vielleicht sogar nicht schlechter als vorher. Aber ja, wie schnell die Räder da ineinander klicken, das vermag ich nicht zu sagen, denn ja, angeblich war nicht Derrick Rose, Entschuldigung, Isaiah Thomas, ja, so ein bisschen der Buhmann der Kabine und war isoliert innerhalb der Mannschaft. Aber das erklärt ja noch nicht, wieso es wirklich solche krachenden Niederlagen gab. Ich meine, man hatte mit Jay Crowder ja auch jemanden im Team, wo man gesagt hat, boah, das ist ein defensives Upgrade vor der Saison. Jay Crowder hat auch in Cleveland keinen Fuß so richtig auf den Boden bekommen. Ich weiß es nicht so richtig. Ich bin ganz ehrlich, ich bin gespannt, was da das Team um LeBron James jetzt in den nächsten Wochen zu leisten imstande ist. Es gab ja diesen Tweet mit dem GIF von J.R. Smith, wo er nur fragend irgendwie in die Gegend guckt. Ja, und so gucken wir auf das Roster und so gucken wahrscheinlich auch die Spieler, die noch da sind, dann in den nächsten Tagen in die Kabine. Es ist ja die Frage, ob im nächsten Spiel gegen Atlanta überhaupt erstmal alle zur Verfügung schon stehen oder ob sie dann noch irgendjemanden ja hochziehen müssen. Also, ich glaube, es wird ein Stück dauern. Ich will nicht ausschließen, dass sie zu den Playoffs sich dann gefunden haben. Aber wie gesagt, mit Toronto und mit Boston, da stehen zwei Teams aktuell vor ihnen, die da nicht zu Unrecht stehen und die ihnen das Leben durchaus schwer machen werden, auch nach allen Moves, die sie jetzt gemacht haben.
Dwayne Wade geht nach Miami zurück und dort hat dann sich dann auch LeBron James geäußert und hat hinterher gesagt, ja, Mensch, das ist das Beste, was dir passieren kann. Freue mich für dich. 13 Jahre hat er erst bei Miami gespielt, ist dann bei den Bulls gewesen und jetzt dann auch bei den Cleveland Cavaliers. Da kehrt jemand zurück und das ist für alle, glaube ich, ganz okay, oder?
Ja, es war ja auch so, dass tatsächlich die Cleveland Cavaliers, also dass ja die Mannen in den Offices zunächst zu LeBron James gegangen sind, um ihm die Situation zu erklären, was man da vorhat und dass man eben Dwayne Wade auch entscheiden lassen wird. Dass man ihn nicht direkt vor die Tür setzt, sondern sagt, okay, willst du nach Miami? Wir würden das irgendwie ermöglichen. Und wenn er ja sagt, dann passiert es und genauso ist es gekommen und LeBron James hat dem Ganzen seinen Segen gegeben. Man stelle sich vor, die Cleveland Cavaliers hätten jetzt auch noch über den Kopf von LeBron James hinweg Dwayne Wade einfach verschifft. Ich glaube, dann wäre die Kacke richtig am Dampfen gewesen. Aber für Dwayne Wade ist es, glaube ich, auf jeden, ja, eine gute Geschichte. Die Miami Heat sind keineswegs ein Trümmerhaufen, sind ein mehr als anständiges Team, das definitiv in den Playoffs seine Berechtigung hat. Wie weit es dann da geht, wird man sehen. Aber das ist nochmal so eine Homecoming-Story. Er wollte ja unbedingt mal für die Bulls spielen. Das war ja so ein Satz mit X, den er dann da abgeliefert hat oder den das komplette Team in der vergangenen Saison abgeliefert hat. Jetzt durfte er nochmal an der Seite seines besten Kumpels spielen und jetzt geht's quasi wieder nach Hause. Ich denke, das ist für alle okay. Ein mordsmäßig geschützter Zweitrunden-Pick geht dafür jetzt nach Cleveland. Meine Güte, das ist letzten Endes, wenn wir ganz ehrlich sind, die Randnotiz der Randnotiz an diesem Abend bei den Cleveland Cavaliers, wenn wir von Derrick Rose absehen, der noch ein Stück mehr Randnotiz geworden ist. Ja, die beiden MVPs neben LeBron James in diesem Team, die ja laufen irgendwie heute Abend unter ferner Liefen.
Hand aufs Herz, ist das ein Roster jetzt, der um die Meisterschaft mitspielen kann?
Für mich nicht, bin ich ganz ehrlich. Es tut mir leid, LeBron James ist immer ein Faktor, LeBron James ist immer gut für alles, aber egal, ob da ja, Golden State, Houston oder am Ende womöglich auch OKC in den Finals steht, es fällt mir schwer zu glauben, dass sie genügend Supporting Cast um LeBron James aufbauen können und vor allen Dingen gut genug Defense spielen können, um eben diese Mehrfachgestirne, die der Westen da aufbietet, irgendwie aus dem Rennen nehmen zu können. Es wird Hero Ball von LeBron James vom Allerfeinsten erfordern und wir haben es letztes Jahr in den Finals gesehen, wie sie da baden gegangen sind und da waren sie tendenziell vielleicht sogar noch einen Ticken besser aufgestellt. Ja, ich weiß nicht so richtig. Also es fällt mir schwer, das nachzuvollziehen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, insbesondere vom besten Basketballspieler der Welt, aber es fällt mir schwer zu glauben, dass die Cleveland Cavaliers alleine überhaupt die Finals erreichen können dieses Jahr.
Da hatte man gedacht, der Trade von Blake Griffin von den LA Clippers zu den Detroit Pistons sei die größte Nachricht dieser Trade-Deadline, aber da hat man die Rechnung ohne den Wirt, ohne die Cleveland Cavaliers gemacht und die haben dann hier am heutigen Tag wirklich für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt.
Rugby. Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies. Am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wir haben einen sehr, sehr interessanten Dreiteam-Trade gesehen um 20.20 Uhr deutscher Zeit. Die Denver Nuggets, die New York Knicks und die Dallas Mavericks haben zu einem Ringtausch angesetzt. Devin Harris geht von den Dallas Mavericks zu Denver. Emmanuel Mudiay geht zu den New York Knicks und Doug McDermott zu den Dallas Mavericks. Denver und New York haben dann noch Zweitrunden-Picks getauscht. Wie siehst du diesen Trade? Weil viele Dallas Mavericks-Fans haben ja schon ein bisschen ihr Herz an Devin Harris verloren.
Ja, verständlicherweise. Auf der anderen Seite sehe ich das eigentlich, das ist so für mich irgendwie so eine gefühlte Win-Win-Win-Situation. Da verliert niemand wirklich was. Die Dallas Mavericks reißen nichts, geben natürlich mit Devin Harris jemanden ab, der ja da eine gute Fanbase hatte bekommen. Auf der anderen Seite mit Doug McDermott jemanden, der ein Stück jünger ist, der ein sehr solider Schütze ist aus New York. Und der entscheidendste Punkt ist wahrscheinlich eben Emmanuel Mudiay. Der jetzt in New York, nachdem er ja, ich glaube, an siebter Stelle damals gedraftet wurde, oder gepickt wurde letzten Endes von den Denver Nuggets, der jetzt in New York womöglich die zweite Chance erhält. Denn er ist nie so eingeschlagen in Denver, wie man sich das ja vielleicht gewünscht hätte, hat jetzt in dieser Saison auch nicht so richtig ja überragend gespielt. Also die Quoten sind ganz okay, zumindest aus der Distanz, aus dem ja nahen Bereich oder insgesamt sind sie sicherlich ausbaufähig. Aber er hat ja knapp 18 Minuten plus gespielt und das ist natürlich nicht das, was man sich von ihm erhofft hat. Und jetzt schickt man ihn eben nach New York, wo nach der Verletzung von Kristaps Porzingis gefühlt erstmal alles auf Null gestellt wurde. Und ich denke, das ist für ihn auf jeden Fall eine große Chance. Sie bekommen ja dazu, also New York bekommt ja obendrein noch den Zweitrunden-Pick von Portland aus Denver und die Dallas Mavericks, wie gesagt, bekommen ja den Zweitrunden-Pick aus Denver dann. Doug McDermott, damit einen soliden Schützen, das ist jetzt sicherlich nicht verkehrt. Und Devin Harris, der ja von der Produktivität her ja durchaus seine Berechtigung ja immer hatte bei den Dallas Mavericks, geht nach Denver. Die holen sich ein bisschen Erfahrung für die Playoffs. Außerdem bekommen die ja noch den Zweitrunden-Pick der Clippers. Das ist so eine Geschichte für mich. Da wird einmal munter durchgetauscht, eben je nach Bedürfnis. Die Denver Nuggets bekommen Erfahrung für die Playoffs. Deren junger Spieler kommt wohin, wo er sich vielleicht nochmal, wo er nochmal auf Reset drücken kann, wo er nochmal neu starten kann, wo er sich entwickeln kann. Und Dallas ist letzten Endes das Team, das es dafür gebraucht hat, damit die ganze Sache zustande kam. Und die haben dann halt munter diese Rolle mitgespielt.
Also es gab einen Drei-Team-Trade zwischen den Denver Nuggets, den New York Knicks und den Dallas Mavericks. Die Cleveland Cavaliers haben natürlich alles überschattet an diesem letzten Tag in der Trade-Deadline und trotzdem gab es noch einige kleinere andere Trades. Unter anderem haben die Orlando Magic Elfrid Payton, den Mann mit der vielleicht schönsten Frisur in der NBA, aber auch ein sehr talentierter Point Guard, zu den Phoenix Suns geschickt, im Tausch für einen Second-Round-Pick 2018, also für einen Zweitrunden-Pick. Und da haben alle gedacht, Mensch, das ist aber ganz schön günstig, wie die Phoenix Suns hier Elfrid Payton bekommen haben, die dann hinter Tyler Ulis und Devin Booker ein wenig Tiefe brauchen auf der Point Guard-Position, weil sowohl Ulis als auch Booker mit Verletzungen kämpfen. Ist das hergeschenkt von den Orlando Magic?
Ja, für mich schon, bin ich ganz ehrlich. Also Elfrid Payton wird niemals der Überstar werden, aber er ist ein absolut solider Rollenspieler und ist ja jetzt auch nicht irgendwie alt. Also es ist jemand, der mit 23 Jahren durchaus noch sehr, sehr viel Zeit vor sich hat, der jetzt in Phoenix wahrscheinlich auch eine Möglichkeit eben vorfindet, ähnlich wie in Orlando, wo er sich entwickeln kann. Und die Orlando Magic versuchen, glaube ich, einfach nur aufzuräumen. Ich glaube, die versuchen auf Biegen und Brechen diesen ganzen Vertragsmist, der da fabriziert wurde in den letzten Jahren, irgendwie zu entrümpeln. Aber ein Zweitrunden-Pick ist dann in Summe doch irgendwie zu wenig. Ich meine, er verdient jetzt dieses Jahr 3,3 Millionen, nächstes Jahr 4,5. Danach wird er Restricted Free Agent. Aber ja, deswegen nur ein Zweitrunden-Pick. Aber das zeigt eben auch so ein bisschen, wie diese ganze Trade-Deadline ablief. Jeder wollte Erstrunden-Picks, keiner war bereit, sie irgendwie rauszurücken, weil ja eben alle unter dieser Salary-Cap-Erhöhung 2016 noch immer so ein bisschen leiden, als man allen möglichen Leuten Geld hinterhergeschmissen hat, und jetzt hat eben keiner mehr welches, und deswegen sind Picks unfassbar wertvoll geworden, und deswegen ja, fordert jeder Erstrunden-Picks, und die Orlando Magic sind am Ende vielleicht froh, einen Zweitrunden-Pick zu bekommen. In Summe ist es, denke ich, trotzdem ein bisschen zu wenig. Die Phoenix Suns und damit du können sich, denke ich, darüber freuen, dass sie Elfrid Payton so günstig bekommen haben.
Ja, Elfrid Payton wird bei den Phoenix Suns wahrscheinlich nicht nach dieser Saison dann noch weiterbleiben. Von daher ist es dann auch egal. Er ist nach dieser Saison Free Agent und von daher wird er sicherlich dann ein neues Team finden. In der Saison 2018, 2019 gab es noch einen Trade, wo du jetzt sagen würdest, der hat mich dann doch beschäftigt?
Ja, es gab, das war jetzt nicht unbedingt in den letzten Stunden, es gab ja noch die Geschichte rund um die New York Knicks, die ja, auf der Center-Position so ein bisschen aufgeräumt haben, was bei mir für Verwunderung gesorgt hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Sie haben
Uli Hernan Gomez haben sie.
Ja, Hernan Gomez, jetzt war es gerade schon wieder irgendwie, es ist spät und die Namen sind heute alle nicht mehr im ganzen Durcheinander präsent manchmal. Sie haben ja mit Hernan Gomez im Sommer noch so ein bisschen Werbung gemacht und haben gesagt, okay, er ist jemand, den wollen wir als Anker für die Franchise so ein bisschen auch aufbauen, und ja, dann setzt man ihn da so mir nichts, dir nichts irgendwie vor die Tür. Ja, kam für mich irgendwie ein bisschen überraschend, zumal er ja durchaus auch im Sommer bei der EM zu überzeugen wusste. Aber meine Güte, manchmal geht's halt schneller, als man denkt. Und insofern ist es, glaube ich, ja, das ist halt Business irgendwie. Ich weiß gar nicht, welcher der Spieler das jetzt letzten Endes dann zu Protokoll gab, aber einer meinte auf jeden Fall, ja, in dem Stadium des, ich glaube, es war Larry Nance, in dem Stadium der Saison, da sind wir nichts anderes als Bauern, die hin und her geschoben werden, und genau so ist es letzten Endes. Ich glaube, das ist ja ein Trade, der ja ein bisschen seltsam anmutet, aber der vielleicht auch verständlich ist, weil die New York Knicks jetzt vielleicht sagen, okay, wir versuchen auch so viel wie möglich zu verlieren, damit wir wenigstens so picken können, wenn wir schon Kristaps Porzingis nicht haben. Und eine Geschichte hat mich dann tatsächlich noch überrascht, dass die Portland Trailblazers haben es so ganz im Vorbeigehen geschafft, Noah Von Lee und so ein bisschen Geld zu den Bulls zu schicken und sind damit eben unter die Luxury Tax gerutscht. Und das ist natürlich ja für einen Spieler, den du eigentlich nicht so richtig brauchst, dann letzten Endes doch eine ganz gute Ausbeute, denn die Luxussteuer ist ja doch immer wieder ein Faktor, der ja dem ein oder anderen Team letzten Endes ja Probleme bereitet.
Ein Spieler, um nochmal auf die New York Knicks zurückzukommen, ein Spieler, den sie nicht loswerden, das ist ein Joakim Noah. Er ist in Ungnade gefallen bei den New York Knicks und wird jetzt nicht mehr spielen, aber einen Abnehmer fanden sie jetzt auch nicht für ihn.
Nein, er ist ja nicht der einzige große Name, können wir vielleicht gleich noch drüber reden, der am Ende das Team nicht gewechselt hat. Joakim Noah wird wohl oder übel da diesen Vertrag, glaube ich, aussitzen. Das ist, und oder beziehungsweise die New York Knicks werden diesen Vertrag aussitzen müssen. Was auch immer sie sich gedacht haben, als sie ihn geholt haben, aber er ist einfach nicht mehr, ja, der jüngste Spieler. Er verdient einen Haufen Kohle. Es gibt jüngere, athletischere Spieler auf seiner Position. Wundert mich ehrlich gesagt nicht. Ich habe vorhin noch so ein, ich glaube, es war bei Spox, so einen kleinen Seitenhieb darauf gesehen, als es dann hieß, dass Derrick Rose aus seinem Vertrag rausgekauft wird, dass, und die Timberwolves daran interessiert sind, dass es jetzt dann quasi nur noch fehlt, dass Tom Thibodeau quasi Karl-Anthony Towns tradet für Joakim Noah, und dann wäre es endlich wieder so wie früher in Chicago. Aber Spaß beiseite, dass Joakim Noah irgendwie dass sie ihn loswerden, das hielt ich von vornherein für sehr, sehr ausgeschlossen.
Also die Trade Deadline hat sehr, sehr viel Buzz gebracht, aber ein paar Leute sind halt nicht getradet worden, unter anderem Tyreek Evans und DeAndre Jordan. Bei dem hatte man eigentlich gedacht, nach dem Blake Griffin Deal, dass man bei den Clippers auch noch DeAndre Jordan an den Mann bringen würde, aber es gibt keinen einzigen Deal für ihn.
Nein, und das Interessante ist aber, dass wohl so am Vormittag heute die Gespräche zwischen den Cleveland Cavaliers und den LA Clippers um die Andrew Jordan durchaus schon eine gewisse Reife hatten. Und dann überschlugen sich eben alle Entscheidungen seitens der Cleveland Cavaliers. Man beschloss eben doch, jünger zu werden, athletischer zu werden. Und damit war dieser Trade dann irgendwie vom Tisch. Vor dem Hintergrund, dass die LA Clippers ja jetzt auch Lou Williams, der ja auch immer heiß gehandelt wurde, für ganz schmales Geld im Kader behalten werden und ja den Vertrag mit ihm verlängert haben, ist es dann vielleicht gar nicht mehr ganz so überraschend, wenn sie eben Lou Williams, wenn sie die Andrew Jordan halten, vor dem Hintergrund auch der Verletzung bei den New Orleans Pelicans von DeMarcus Cousins, haben die LA Clippers eben sehr, sehr gute Chancen, auch nach dem Abgang von Blake Griffin auf die Playoffs, haben ein relativ anständiges Team zusammen. Insofern, ja, ich dachte auch, die Andrew Jordan ist ein heißer Kandidat, aber Cleveland sah das anders und wollte dann die Gäule in eine andere Richtung treiben. Und insofern bleibt dann die Andrew Jordan, ohne großes Aufhebens letzten Endes in Los Angeles. Die Milwaukee Bucks hatten sich ja schon vor ein paar Tagen dann gegen eine große Lösung entschieden auf der Center-Position, haben dann stattdessen eben eine kleinere Variante gewählt. Und so, dürfen vielleicht dann die Dallas Mavericks mal wieder einen Versuch unternehmen.
Und jetzt haben wir noch Tyreek Evans, der ist seit dem 31. Januar nicht mehr im Lineup der Memphis Grizzlies drin gewesen und die Grizzlies wollten einen Deal für ihn noch an Land ziehen, aber auch da gibt es keine Lösung. Tyreek Evans bleibt bei den Grizzlies.
Ja, sie wollten ja unbedingt den First-Round-Pick und Zach Lowe hat was sehr, sehr Interessantes geschrieben. Die Denver Nuggets waren interessiert und haben sogar zwei mögliche Angebote auf den Tisch gelegt. Angebot Nummer 1 war wohl Emmanuel Mudiay, ein Zweitrunden-Pick oder ein auslaufender Vertrag und mehrere Zweitrunden-Picks. Und die Memphis Grizzlies haben gesagt, nee, wollen wir nicht. Entweder ihr gebt uns mehr. Und vor dem Hintergrund, dass sie, ja gerade vor dem Hintergrund eben dieses zweiten Angebots, dass sie eben einfach einen auslaufenden Vertrag bekommen, zwei Zweitrunden-Picks, vielleicht auch ja drei Zweitrunden-Picks und damit Cap-Space schaffen, dass sie das abgelehnt haben, ist eben schon so ein bisschen überraschend. Zeigt natürlich auch, dass die Memphis Grizzlies sich jetzt nicht die größten Chancen scheinbar in der Offseason ausrechnen, was die großen Namen angeht. Für Moody dann Tyreek Evans loswerden, ja gut, wäre vielleicht auch nicht die schlechteste Entscheidung gewesen. So behalten sie ihn. Sein Vertrag läuft ja auch am Ende der Saison aus. Sie haben keine Bird Rights für ihn. Das ist jetzt letzten Endes, behalten sie ihn und haben überhaupt keinen Gegenwert. Und er wird wahrscheinlich dann am Ende der Saison gehen. Das ist ein bisschen eine seltsame Geschichte, gerade vor dem Hintergrund eben, dass die Denver Nuggets da zwei Angebote vorgelegt haben. Aber meine Güte, das müssen die Memphis Grizzlies selber wissen. Grit and Grind, das ist Geschichte, das wissen wir. Und die Saison ist total für die Cuts. Insofern passt es irgendwie aktuell zur Lage in Memphis.
Die Memphis Grizzlies können Tyreek Evans nicht traden. Dafür haben die Cleveland Cavaliers hier freie Haus bzw. ihr Haus freigeräumt und haben getradet, was bei drei nicht auf den Bäumen lag. Das ist unser Überblick gewesen hier von der Trade Deadline. Felix Amrhein und Andreas Thies. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Felix. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.